Es ist schön zu sehen, dass einige noch da sind. Hut ab, ihr habt viel Arbeit geleistet. Das Zuhören, denke ich, ist sogar schwerer als Predigen. Aber ich denke, schwerer als das alles ist das Übersetzen. Und an dieser Stelle möchte ich mich bei dir bedanken, Martin, für deine große, große Leistung. Man merkte, viele verstehen Englisch hier, weil es Carrie etwas über die Bereitschaft der deutschen Armee gesagt hat, war das ziemlich klar, wie viele Englisch verstehen. Aber deine Leistung macht es möglich für Menschen, die ich kenne, die nicht mächtig in der englischen Sprache sind, die super Vorträge von Carrie werden Sie verstehen können, wegen deiner Leistung. Und euch beiden danke ich für diese, ja, für die Aufnahmen, die wir haben für die Zukunft. Die werden zur Verfügung gestellt. Menschen aus euren Gemeinden werden Zugang zu diesen Vorträgen haben. Und ohne diese tolle Übersetzung, jetzt weiß ich, wie man Frust oder Irritation oder Unmut am besten übersetzt, nämlich: Er geht rum mit geballten Faust in der Tasche. So hat Martin das übersetzt vorhin. Ich staune immer wieder über seine Fähigkeiten. Aber jetzt wollen wir die letzten paar Minuten dieser Konferenz nehmen und den Hauptteil von Jakobus betrachten, dem mittleren Stück. Und ich möchte die Hauptbotschaft hier oder das Hauptthema, was los war im Leben dieser zerstreuten Judenchristen, verfolgten Judenchristen, und das war Selbstbetrug. Selbstbetrug. Meine Tochter hat früher bei einem Laden namens Taco gearbeitet, die verkaufen auch Kleidung dort, und sie hat mir erzählt, sie sagte: Papa, du wirst nicht glauben, wie viele Frauen reinkommen und zwei Paare identische Hose kaufen. Eine in Größe 36 und eine in Größe 38 oder 38 und 40. Die eine Größe ist ihre tatsächliche Größe und die andere ist ihre Wunschgröße. Und sie tauschen die Etiketten zu Hause. Und dann können sie diese andere einfach Hose loswerden. Sie können sie nicht tragen. Aber dann können Sie sagen, dass Sie 36 Größe haben, obwohl Sie tatsächlich in einer Hose sind, die früher ein anderes Etikett getragen haben. Man denkt, das ist Eitelkeit pur, nicht wahr? Also, du weißt selber doch, dass das nicht die Wahrheit ist. Und wir lesen hier im Jakobus 3, Vers 13 bis 14, und lügt nicht gegen die Wahrheit. Wir lesen aber auch zum Beginn des Hauptabschnittes, ab Kapitel 1, Vers 19. Wir lesen: Ihr wisst doch, meine geliebten Brüder, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn eines Mannes Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Deshalb legt ab alle Unsauberkeit und das Übermaß der Schlechtigkeit und nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf, das eure Seelen zu erretten vermag. Und dann hier kommt es, Vers 22, acht auf das Wort Betrug oder Betrügen. Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Und das Thema geht weiterhin, Vers 23, denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Gesicht in einem Spiegel betrachtet, und dann sagt er vergisst sofort, wie er aussah. Das könnte mir passieren. Ich könnte im Spiegel gucken, weggehen und vergessen, welche Farbe meine Krawatte ist. Wir nehmen nicht wahr, was im Bild uns gesagt wurde. Und das Wort Gottes dient uns als Spiegel. Und man schaut tief hinein und vergisst sofort, was Gott einem gezeigt hat. Wie oft kommt es vor, dass wir eine wunderbare Predigt hören, wir sitzen dort überführt, vielleicht bei manchen Vorträgen, ich denke, die zwei von Benedikt und auch der Vortrag von Alexander Strauch, ich saß da und ich war betroffen. Und man nimmt sich vor, gewisse Änderungen in seinem Leben ja, zu verwirklichen. Und es bleibt dabei. Es geschieht nicht. Also dieses Thema, ein Hörer des Wortes und kein Täter, die sich selbst betrügen, das ist ein aktuelles Thema seit 2000 Jahren. Und es bleibt, bis Jesus wiederkommt, ein Thema. Er wiederholt es nochmal in Vers 25, wenn er sagt, wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat und dabei geblieben ist, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist, der wird in seinem Tun glückselig sein. Wenn aber das Gegenteil der Fall ist, wenn jemand meint, er diene Gott und zügelt nicht seine Zunge, sondern betrügt sein Herz. Seht ihr hier, es geht um Selbstbetrug. Wir können unsere Herzen betrügen. Wir können ein ganz anderes Bild von uns haben, als Gott hat. Habt ihr je eine Prüfung abgelegt? Du gibst die Prüfung ab, du gehst nach Hause, die Leute fragen dich, ja, was ist dein Eindruck? Oh, ich denke, ich habe eine Eins geschrieben. Und du bekommst es zurück und du hast nicht mal bestanden. Und das ist das, was im Jakobusbrief passiert. Und er geht zurück zu 3. Mose 19 und die Verse 1 bis 18, er bedient sich an einiges von den 10 Geboten. Und in 3. Mose 19, 1 bis 18, hast du 9 von den 10 Geboten. Im Abschnitt davor hast du das Begehren behandelt. Also alle 10 Geboten werden in dem Zusammenhang erwähnt. Er fügt ein paar andere Beispiele von dem königlichen Gesetz hinzu, indem er zum Beispiel sagt, dass wir keinen Gegenstand im Wege von einem Blinden stellen sollen. Das wäre wirklich böse, nicht wahr? Wenn du absichtlich einen blinden Menschen zum Stolpern bringen würdest. Aber das ist auch eine Illustration für was es heißt, lieb deinen Nächsten, wie du dich selbst liebst. Die sind alle Beispiele für ein Gesetz, nämlich das königliche Gesetz, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und diese Aussage ist ein Zitat, dieses Gesetz ist ein Zitat aus 3. Mose 19, Vers 18. Wegen der Zeit musste ich einige Folien überspringen jetzt, die vorbereitet wurden. Aber da sind Verbindungen oder, man kann sagen Verbindungen zwischen Jakobus zur Bergpredigt. Da sind Verbindungen zwischen Jakobus und Sprüche. Man erkennt zum Beispiel in Kapitel 4, Vers 13, wenn er sagt, rühme dich nicht des morgigen Tages, das lesen wir in Sprüche 27, Vers 1. Und da sind sehr viele Verbindungen in dem Jakobusbrief, in dem mittleren Bereich, zurück zur Bergpredigt, zurück zur Buch der Sprüche und zurück zu 3. Mose 19. Und der Grund dafür ist, er will betonen die Weisheit von oben. Und er will betonen, dass wir diese Weisheit von oben nötig haben. Und im Grunde genommen, er tut hier genau das, was Jesus in der Bergpredigt getan hat. In der Bergpredigt, Jesus hat mindestens 3 von den 10 Geboten zitiert und erklärt, was sie in Wirklichkeit bedeuten, damit Menschen, die sich betrogen hatten, vor allem die Pharisäer, die dachten, die sind fromm, und er hat gesagt, weißt du, was das Nichtbegehren tatsächlich bedeutet, oder du sollst die Ehe nicht brechen, was das tatsächlich bedeutet. Es bedeutet, du darfst eine Frau nicht mal anschauen, um sie zu begehren, sonst hast du schon Ehebruch begangen. Wenn du schon zornig bist mit deinem Bruder, hast du schon Mord begangen. Und Jakobus tut genau dasselbe hier wie Jesus. Der Unterschied ist, seine Zuhörer haben schon die Bergpredigt gehört. Die wurden schon einmal durch Jesus korrigiert. Die wurden schon einmal konfrontiert mit der Heuchelei, mit dem Selbstbetrug. Aber sie haben es wieder nötig. Und er tut genau dasselbe wie Jesus. Er geht zurück zum Alten Testament. Und da sind 3 Stellen in den 5 Büchern Mose, wo sich 10 Geboten dargestellt werden. 2. Mose 20, 5. Mose Kapitel 5 und in 3. Mose 19. Ausführlich aufgelistet die 10 Gebote. Und ein paar andere Gebote hinzugefügt. Und alles, was ab Jakobus 1, Vers 19 bis Kapitel 5, Vers 6, inklusive 5, Vers 12, kommt alles aus 3. Mose 19. Freunde, der Jakobusbrief ist das beste Beispiel einer Auslegungspredigt, das wir überhaupt haben im Neuen Testament. Ich kenne kein besseres Beispiel in der Bibel, wo einer einen Bibeltext nimmt und es auslegt. In Hebräerbrief, in der Psalm 95, sich daran bedient, das ist auch ein sehr gutes Beispiel. Aber hier, alles, was in diesem mittleren Abschnitt gesagt wird, kommt direkt aus 3. Mose 19 und seine Zuhörerschaft wussten das. Und das will ich erstmal euch zeigen. Wenn er sagt hier in Jakobus 1, Vers 27, wenn jemand meint, er diene Gott und zügelt nicht seine Zunge, sondern betrügt sein Herz, dessen Gottesdienst ist vergeblich. Und dann sagt er in Vers 27, ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott und dem Vater ist dieser, Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen, sich selbst von der Welt unbefleckt zu erhalten. Na, ich hoffe, dass ihr es schafft, hin und her zu blättern mit mir. Aber ich schlage jetzt 3. Mose 19 auf und wir lesen die Verse 9 bis 10. Und wenn ihr die Ernte eures Landes erntet, darfst du den Rand deines Feldes nicht vollständig abernten und darfst keine Nachlese deiner Ernte halten. Und in deinem Weinberg sollst du nicht nachlesen und die abgefallenen Beeren deines Weinbergs sollst du nicht auflesen. Für den Elenden und für den Fremden sollst du sie lassen. Ich bin der Herr, euer Gott. Er sagt ihnen hier, ihr sollt auf diese Art und Weise für Witwen und Waisen, die Elenden, kümmern. Auch in dem Abschnitt bevor mit dem Heilsopfer, es muss bis zum zweiten Tag komplett aufgegessen werden, sonst muss es verbrannt werden. Wisst ihr, wie schwer das ist, Fleisch komplett wegzuverbrennen? Also du musst viel Holz hinlegen, du musst viel Feuer bringen, um das wegzubrennen, ist es viel einfacher, was zu tun? Es rechtzeitig zu verschenken. Und so, diese Gesetze hier sind nicht einfach sinnlose Gesetze, die Gott gegeben hat. Er wollte Großzügigkeit durch das Gesetz fördern. Und so, Jakobus sieht das hier. Manche würden sagen, okay Tim, vielleicht ist das eine Verbindung zurück zu Jakobus mit den Witwen und Waisen. Aber lass uns weiter schauen. Lass uns das nächste Beispiel in Jakobus betrachten, Kapitel 2, 1 bis 9, wo es darum geht, dass sie die Person nicht ansehen sollen. Beim Richten, die sollen nicht Reichen bevorzugen, die sollen nicht Armen bevorzugen. Und wenn wir 3. Mose 19 aufschlagen jetzt und Vers 15 betrachten, lesen wir, ihr sollt im Gericht nicht Unrecht tun, du sollst die Person des Geringen nicht bevorzugen und die Person des Großen nicht ehren. In Gerechtigkeit sollst du deinen Nächsten richten. Und ein paar Verse später, was haben wir? In Vers 18 haben wir das königliche Gesetz. Du sollst dich nicht rächen und den Kindern deines Volkes nichts nachtragen und sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. So in Jakobus 2, Vers 8 zitiert der Vers 18. Sicherlich meint er, wenn er sagt, er sollte die Person nicht ansehen, meint er das, was ein paar Verse davor in 3. Mose steht. Nämlich Vers 15, ich wiederhole den Vers, ihr sollt im Gericht nicht Unrecht tun, du sollst die Person des Geringen nicht bevorzugen und die Person des Großen nicht ehren. Und das ist genau das, was Jakobus in Kapitel 2, 1 bis 8 beschrieben hat. Ein reicher Mensch kommt rein, mit prächtigem Kleid und die sagen, du, hier ist ein super Sitzplatz für dich. Ein Armer kommt rein, die sagen, du kannst da stehen oder wenn du nicht stehen kannst, kannst du dich hinsetzen auf dem Schemel, zum Schemel meiner Füße. Und er sagte, ihr seid böse Richter, wenn ihr sowas tut. Die dritte Verbindung sehen wir in Jakobus, well, das war die dritte Verbindung, das königliche Gesetz. Aber die vierte Verbindung ist Kapitel 4, 11 bis 12. In Jakobus Kapitel 4, in den Versen 11 bis 12 lesen wir Folgendes. Redet nicht schlecht übereinander, Brüder. Wer über einen Bruder schlecht redet oder seinen Bruder richtet, redet schlecht über das Gesetz und richtet das Gesetz. Und es war in meiner revidierten Elberfelder Bibel, dass ich beim Durchpredigen von Jakobus erst in Kapitel 4 die Verbindung zurück zu 3. Mose 19 gesehen habe, weil direkt hier links von dieser Aussage steht 3. Mose 19, Vers 16. Und ich dachte, oh, ich frage mich, was die Verbindung ist. Da bin ich zurück zu 3. Mose 19, Vers 16 und da steht es, du sollst nicht als ein Verleumder unter deinen Volksgenossen umhergehen, du sollst nicht gegen das Blut deines Nächsten auftreten. Es steht hier, du sollst nicht schlecht über deinen Nächsten reden. Und dann fing ich an, das königliche Gesetz kommt aus 3. Mose 19, du sollst nicht verleumden, kommt aus 3. Mose 19, du sollst dich um die Elenden kümmern, das kommt aus 3. Mose 19 und du sollst die Person nicht ansehen beim Richten, das kommt auch aus 3. Mose 19. Und dann das mit dem Tageslohn, dass ein Reicher sollte den Tageslohn am selben Tag das Geld geben. Rat mal, wer das steht. Das steht auch in 3. Mose 19. In Jakobus 5, 1 bis 6 geht es um dieses Thema. Die Reichen sollen den Tageslöhne bezahlen. In 3. Mose 19, Vers 13, was lesen wir? Du sollst deine Nächsten nicht unterdrücken und sollst ihn nicht berauben. Der Lohn des Tageslöhners darf über Nacht bis zum Morgen nicht bei dir bleiben. Und dann in Jakobus 5, Vers 12, was lesen wir dort? Vor allem aber, meine Brüder, schwört nicht, weder bei dem Himmel, noch bei der Erde, noch mit irgendeinem anderen Eid. Es sei aber euer Ja ein Ja und euer Nein ein Nein, damit ihr nicht unter ein Gericht fällt. Und dann lesen wir in 3. Mose 19, die Verse 11 und 12. Ihr sollt nicht stehlen und ihr sollt nicht lügen und nicht betrügen, nicht betrügerisch handeln, einer gegen den anderen. Und ihr sollt bei meinem Namen nicht falsch schwören, dass du den Namen deines Gottes entweihen würdest. Es ging darum mit Betrug und Stehlen. Es steht in Verbindung, weil die haben damals, auch wie heute, wir versuchen uns abzusichern, weil wir kein Vertrauen zu Menschen haben. Da sind so viele Betrüger unterwegs und wir wollen eine Sicherheit haben, dass sie liefern werden, wenn wir ihnen etwas im Voraus bezahlen. Und damals hieß es, im Namen Yahweh musst du schwören. Und sie haben im Namen Yahweh gesagt, ich werde es tun, und dann haben sie es nicht getan. Und die haben einander betrogen dadurch. Und dadurch haben sie den Namen Yahwehs missbraucht. Und das ist, was Jakobus anspricht, dass Jesus spricht das an in der Bergpredigt. Das ist eine der Verbindungen zurück zur Bergpredigt. Und wir sehen, dass Jesus und Jakobus bedienen sich an dasselbe Gesetz, die 10 Gebote. Und die betonen beide das königliche Gesetz. Wir haben gesehen in Jakobus Kapitel 2, er sagt, wenn ihr aber wirklich das königliche Gesetz, nämlich du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, nach der Schrift erfüllst, so tust du recht. Aber wenn ihr es nicht tut, dann ist es Sünde. Und er macht uns klar, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, aber er macht deutlich, God doesn't grade on a curve. Er sagt, er hat Feierabend. Das verstehe ich, gönne es dir. Ich sage so, Gott macht uns klar durch Jakobus, dass es nicht okay ist, wenn du 9 von den 10 Geboten hältst, aber ein 10. nicht. Verstehst du? Wir denken, das ist 90%, das ist gar nicht schlecht. Ich halte 90% der Gebote, wenn ich 9 von 10. Aber Jakobus gibt Gottes Denken weiter hier, wenn er sagt, wenn du nicht mordest, aber doch die Ehe brichst, hast du dennoch das königliche Gesetz gebrochen, weil hinter alle diese Gesetze, mindestens hinter den Gesetzen, die mit der Nächstenliebe zu tun haben, 5 bis 10, du hast dieses Gesetz gebrochen. Und dann bist du schuldig von allen Gesetzen. Seht ihr, wie er an das Thema Selbstbetrug geht? Ich erlebe so viele Männer, wenn ich durch ihre Frauen erfahre, dass sie seit langem Pornografie sich anschauen im Internet, ich bin überrascht, weil ich schaue ihr Leben an und die ehren ihre Eltern, das 5. Gebot, die schwören nicht falsch, die sind ehrlich, die halten das Gesetz in so vielen Bereichen, die sind Vorbilder in vielen Bereichen, aber in diesem einen Bereich gönnen sie sich Urlaub oder die sehen, Gott wird irgendwie nachsichtig sein. Nein, Gott wird nicht nachsichtig sein da. Gott möchte, dass wir das Gesetz halten, das königliche Gesetz. Und auch das erste Gebot, dass wir Gott mit dem ganzen Herzen, mit dem ganzen Verstand, mit allem, was wir sind, mit der ganzen Kraft lieben sollen. Das erwartet Gott. Es muss uns klar sein, dass das erste Gebot ist ein Verbot, aber auch ein Gebot. Wir dürfen keinen Götzen machen und keine anderen Götzen neben Gott haben. Das ist ein Verbot. Aber wir müssen Gott als Gott haben. Das ist ein Gebot. Ihr müsst mich als Gott haben und zusätzlich dürft ihr keinen anderen Gott neben mir haben. Aber mich muss er als Gott haben. Und alle Vorträge, die ich bis jetzt gehört habe, haben betont, dass Gott die Erwartung hat, dass nach der Wiedergeburt, nach der Zurüstung durch sein Wort, durch den Heiligen Geist, durch ein neues Herz, durch die Gemeinde, durch alle Gnadenquellen, die er uns zur Verfügung gestellt hat, er hat schon die Erwartung, dass wir die Sünde ernst nehmen. Aber Jakobus konfrontiert sie nicht nur mit der Sünde und sagt, das ist falsch, was ihr macht. In Kapitel 3, schon in Kapitel 1, aber hauptsächlich in Kapitel 3 und in Kapitel 4, redet er über die Zunge. Er fängt in Kapitel 1, Vers 19 an, damit, wenn er sagt, ihr wisst, doch, meine geliebten Brüder, jeder Mensch sei schnell zum Hören und langsam zum was? Zum Reden. Wir sind schon beim Thema Zunge. Dann später in Vers 26, wenn jemand meint, er diene Gott und zügelt nicht seine Zunge, sondern betrügt sein Herz, dessen Gottesdienst ist vergeblich. Das heißt, die tolle Lieder, die wir gerade gesungen haben, wenn du als Lästerer in deiner Gemeinde unterwegs bist, wenn deine Zunge ständig für den Teufel zum Einsatz gebracht wird, was hast du Menschen verleumdest, dass du immer wieder Probleme verursachst mit deiner Zunge, dein Gottesdienst, deine Anbetung, Gott nimmt es nicht an. Es ist vergeblich. Und so, das ist die Konfrontation mit der Sünde. Es geht weiter in Kapitel 3 mit der Konfrontation von dieser Sünde. Er spricht von der Aufgabe eines Lehrers. Und ein Lehrer nützt auch seine Zunge. Und er sagte, wir sollen diesem Amt nachstreben mit Vorsicht, denn wir wissen, dass Lehrer ein strengeres Urteil empfangen werden, weil sie predigen das Wort und wenn sie es nicht ausleben und ihr Herz betrügen, dann sind sie als Heuchler unterwegs und sie untermauern mit ihrem Vorbild nicht das, was sie gepredigt haben. Aber dann geht es weiter im Text und er redet von der zerstörerischen Kraft der Zunge und er vergleicht es mit was? Womit vergleicht er diese Kraft der Zunge mit Feuer? Und es braucht nur einen kleinen Funken Feuer, um viel Schaden anzurichten. Ein ganzer Wald kann niedergebrannt werden, wenn einer eine Zigarettenkippe einfach aus dem Fenster wirft. Ein ganzer Wald, Häuser, viel Schaden kann dadurch entstehen. Und er spricht von dieser Fähigkeit. Später in Kapitel 4 vergleicht es mit Mord, als ob Menschen mit dem Schwert des Mundes einander gegenseitig umbringen. Und er sagt etwas, das uns Hoffnung gibt. Er sagte, wenn einer seine Zunge bändigen kann, was folgt? Der kann den ganzen Körper bändigen. Und wir denken, toll, ich muss nur meine Zunge bändigen. Das ist, als ich Kind war, mein Vater und meine Onkel, die waren ein bisschen gemein. Ich wollte immer Tiere fangen und ich wollte diese schönen Vögel im Garten fangen und die genauer anschauen. Und die haben gesagt, das geht ganz einfach. Du brauchst nur ein bisschen Salz, diesen Salzstreuer nehmen und ein bisschen Salz auf ihre Federpartei hinten tun und dann kannst du sie in die Hand nehmen. Und ich dachte, toll, ich habe den Salzstreuer geschnappt und bin in den Garten gegangen, als ganz kleiner Junge, das habe ich nicht mit 12 gemacht, so naiv bin ich nicht, Aber in dem Alter war ich naiv, ich habe ihnen vertraut. Die saßen da und haben sich kaputt gelacht. Und ich versuche, in der Nähe vom Vögel ranzukommen, dass ich ein bisschen Salz streuen kann auf ihre Schwanzgefieder. Es hat natürlich nicht funktioniert. Und das ist das, was Jakobus uns sagt. Er sagte, wenn du deine Zunge bändigen kannst, dann kannst du den ganzen Körper bändigen. Aber dann sagt er was? Kein Mensch kann die Zunge bändigen. Das können wir nicht tun. Wir schaffen es nicht, die Zunge zu bändigen. Es wird von der Hölle angezündet. Er verbindet das mit dieser Weisheit von unten, diese irdische, sinnliche, teuflische Weisheit. Und er sagt, dass die Zunge wird vom Teufel gebraucht und er braucht sich nicht mal großartig anstrengen, dass wir sündigen mit der Zunge. Und er sagte, Menschen haben alle möglichen Tiere bändigen können, Tigern, alles Mögliche. Konnten sie beibringen, zu schwimmen, zu hüpfen, alles Mögliche. Aber er sagte, kein Mensch kann die Zunge bändigen. Und so dann ist die Frage, was sollen wir tun? Wie geht das denn? Und ab Kapitel 3, Vers 13 gibt er uns die Lösung. Die Weisheit von oben. Und hier redet er von Weisheit von oben, wie Paulus von der Frucht des Geistes redet in Galater 5. Es ist ähnlich, wie er die Taten des Fleisches, das heißt, wie er die irdische Weisheit beschreibt, das ist, wie Paulus die Taten des Fleisches beschreibt in Galater 5. Und wie er die Weisheit von oben beschreibt, das ist, wie er das Ergebnis des Erfülltseins mit dem Heiligen Geist beschreibt. Die Frucht des Geistes sehen wir auch hier, wenn er diese Weisheit von oben beschreibt. Und er sagt uns hier, dass wir, unsere Herzen müssen die Zunge bändigen. Das heißt, die Zunge wird kontrolliert und gebändigt und unter unsere Herrschaft gebracht über das Herz. Das Herz steuert die Zunge. Und Jesus hat dasselbe gesagt, aus der Fülle des Herzens was? Redet der Mund. Und so, wenn unser Herz voll mit der Weisheit von oben ist, dann wird Folgendes rauskommen. Er sagt in Vers 13, wer ist weise und verständig unter euch? Er zeige aus dem guten Wandel seine Werke in Sanftmut der Weisheit. Wenn ihr aber bittere Eifersucht und Eigennutz in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Dies ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern eine irdische, sinnliche, teuflische. Denn wo Eifersucht und Eigennutz ist, da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann friedvoll, milde, folgsam, voller Barmherzigkeit und gute Früchte, unparteiisch, ungeheuchelt. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Wieder Verbindungen zurück zu den Seligpreisungen aus der Bergpredigt. Jakobus predigt das, was Jesus gepredigt hat. Und er macht uns hier deutlich, dass wir dringend diese Weisheit von oben haben. Wie geht er vor, wenn er ihnen die Lösung für das Problem unserer Machtlosigkeit über die Zunge, das ist das Problem. Wie geht er vor, wenn er ihnen sagt, wie sie es besiegen sollen? Weil er stellt vier rhetorische Fragen hier. 3,13, wer ist weise und verständig unter euch? Und dann Kapitel 4, Vers 1, woher kommen Kriege und woher Streitigkeiten unter euch? Und dann in 4,4, ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Und viertens, 4, Vers 12, du aber, wer bist du, der du den Nächsten richtest? Jakobus geht auf das Problem der Begierden des Fleisches. Er hat das angesprochen in Kapitel 1, die Verse 13 und 14, wo er sagte, wenn einer von euch versucht wird zu Sünde, dann soll er es nicht sagen, Gott versucht mich zu Sünde, sondern was hat er da als Ursache für die Versuchung? Die fleischliche Begierden, was Paulus das Fleisch nennt. verbotenen Appetiten werden in uns erweckt durch die in mir wohnende Sünde. Der Wunsch nach Anerkennung, der Wunsch, der Erste zu sein, Stolz, Eigennutz, diese Dinge, die er hier gelistet hat, das sind die böse Begierden, die in uns sind. Man sieht sie schon in kleinen Kindern. Ich habe meinen Kindern nie beibringen müssen, ein Spielzeug aus der Hand eines anderen Kindes zu reißen und zu sagen, meins dabei. Das haben sie alle von Linde bekommen. Aber was ist die Lösung? Wir kennen das Problem. Was ist die Lösung? Weil wenn wir die Lösung hier in Jakobus verstehen wollen, müssen wir Vers 5 korrigieren in den meisten Übersetzungen. In Jakobus 4, Vers 5 lesen wir in der Martin-Luther-Übersetzung, oder meint ihr, die Schrift sage umsonst, mit Eifer wagt Gott über den Geist, den er in uns hat wohnen lassen. Die meisten deutschen Übersetzungen gehen in diese Richtung. Revidierte Elberfelder übersetzt, oder meint ihr, dass die Schrift umsonst rede? Eifersüchtig sehnt er sich nach dem Geist, den er in uns wohnen ließ. Hier ist es dann der Geist Gottes, der eifrig nach unserem Gehorsam strebt und wirkt in uns. Aber das ist, glaube ich, nicht die Bedeutung des Textes. Wörtlich würde ich diesen Text folgendermaßen übersetzen. Mit Neid verlangt der Geist, den er hat in uns wohnen lassen. Der Grund, warum ich sage mit Neid, ist, weil das Wort, das in der Urschrift hier verwendet wird, ist es schwer zu sagen, ist PHTH, Phthonos. Es kommt 4-mal in der Apokryphen vor, 8-mal in unserem Neuen Testament vor und wird immer in der Schlachter, in Elberfelder, im Lutherbibeln immer mit Neid übersetzt. Nie mit Eifersucht oder eifersüchtig. Es kann auch, es soll auch nicht mit Eifersucht übersetzt werden. Ein paar Beispiele machen uns klar. Matthäus 27, Vers 18, es steht, denn er wusste, dass sie ihn aus Neid überliefert hatten. Das ist das Wort. Im Galater 5, 21, Neidereien, Trinkgelagen, Völlereien und dergleichen, von diesen sage ich euch im Voraus, so wie ich vorher sagte, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Dieses Wort Neid hier wird nie in Bezug auf Gott verwendet, auch nicht in der Septuaginta im Alten Testament. Da wird das Wort Zelotes verwendet, wenn es steht, dass Gott ein eifersüchtiger Gott ist. Beispielmäßig 2. Mose 20, Vers 5. Gott sagt, du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Da ist Zelotes da und nicht Phthonos. Phthonos bedeutet immer Neid, nie Eifersucht. So, wie soll der Vers heißen? Oder gute alte King James Version ist genau richtig. Ich habe echt Respekt gewonnen für diese King James, habe ich es spottisch genannt als Kind, weil ich es nicht verstehen konnte. Ich habe auch Shakespeare nicht studiert in der Schule. Und diese Thee and Thou, ich habe diese Übersetzung nie gemocht, aber jetzt mache ich diese Übersetzung. Für die, die Englisch verstehen können, lese ich es vor. Jakobus 4, 5. Do ye think that the scripture saith in vain? The spirit that dwelleth in us lusteth to envy. Und da hat es mit envy, wie es auf Englisch übersetzt werden muss. Aber gestern hat meine Gehilfin bisschen online rumgesurft und hat die Lutherbibel von 2017 entdeckt. Und hör mal zu, wie sie es übersetzt haben. Genau richtig. Oder meint ihr, die Schrift sage umsonst, der Geist, den er in uns wohnen ließ, drängt nach Neid, doch Gott gibt größere Gnade. Und dieses Aber in Vers 6 macht jetzt einen Sinn oder ergibt jetzt einen Sinn. Wir haben das Problem in Vers 5, wir haben einen Geist, der neidet, ein Geist, der liebt es, Anerkennung zu haben, der anderen Dinge nicht gönnt. Wie es hier steht, der Geist, den er in uns wohnen ließ, drängt nach Neid. Aber Gott gibt desto größere Gnade. Da ist das Problem, aber Gott gibt mir Gnade. So das Problem wird durch Gottes Gnade überwunden. Gott gibt mir Gnade. Gottes Gnade ist größer als dieser böse, neidische Geist, der in uns ist. Als die Begierden des Fleisches. Gottes Gnade ist viel größer. Und das ist die Aussage hier. Und viel hängt von der Übersetzung ab, ob man das sieht. Aber auch in dem Kontext, wenn es hier steht, dass er, ich muss den Vers jetzt noch mal kurz finden, wie er richtig ist. Oder meint ihr nicht die Schrift, oder meint ihr, dass die Schrift umsonst sage? Was hat das zu heißen? Das heißt, überall in der Schrift redet Gott von unserem Problem. Überall in der Schrift beschreibt Gott unsere gefallene Natur, die böse Begierden, die wir haben. Aber wir unterschätzen diese Begierden ständig. Wir ziehen die Waffenrüstung Gottes nicht an, obwohl Gott sagt uns, dass wir das tun sollen. Wir nehmen nicht wahr, wie groß dieses Problem ist, obwohl Gott überall in der Schrift uns sagt, was wir für ein Problem haben. Mit Kain und Abel sehen wir gleich, was mit uns passiert ist nach dem Sündenfall. Und Gott sagt uns überall in der Schrift, und Jakobus sagt ihnen, hat Gott euch umsonst überall in seinem Wort offenbart, was für ein riesiges Problem wir haben? Aber er gibt uns noch mehr Gnade, noch viel größere Gnade gibt er uns als dieses Problem. Deswegen haben wir auch keine Ausrede. Und jetzt komme ich zu dem, was ich wirklich auf dem Herzen hatte von Anfang an, euch zu sagen heute. Und das ist, was ist unser Anteil? Wie geht's weiter ab Vers 7? Unterwerft euch nun Gott. Entschuldigung, Vers 6 müssen wir auch mitlesen. Er gibt aber desto größere Gnade. Deshalb spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Wenn du weißt, dass Gott die Lösung ist, seine Kraft, seine Fähigkeiten, seine Weisheit von oben, es kommt von ihm, dann musst du was? Demütige dich vor Gott. Geh zu Gott. Und deswegen steht es in Vers 7, unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel und er wird von euch fliehen. Naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Säubert die Hände, ihr Sünder, und reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen. Fühlt euer Elend. Und trauert und weint. Leute, ich rede mit Menschen, die verstrickt sind in Pornografie und die fühlen ihr Elend nicht. Die sagen, ich habe ein Problem mit Pornografie. Die sagen, nein, das Problem ist viel größer, denn laut Jakobus 2, wenn die Werke, die wir tun, unseren Glauben nicht untermauern, dann müssen wir fragen, ob wir überhaupt gläubig sind und ob wir überhaupt gerettet sind. Das ist ein Thema, das in 1. Johannes, Bergpredigt, überall im Neuen Testament wird es gesagt, die, die im Geist wandeln, die sind die Söhne Gottes. Römer 8, Vers 14. Die, die bis ans Ende hausharren, die sind gerettet. Römer 8, Vers 17. Überall haben wir das. Und das Problem ist viel größer, wenn wir unsere Elend nicht fühlen. Dann sind wir gar nicht bemüht, das zu tun, was hier steht. Säubert die Hände, heult. Es steht hier, fühlt euer Elend, trauert und weint. Euer Lachen verwandelt sich in Traurigkeit und eure Freude in Niedergelassenheit. Freunde, von dem Aufwand im Gebet hat Benedikt Peters gesprochen, dass einer sagte, diese Brüder aus Pakistan oder Indien hat gesagt, ich hätte sie zusammengebracht und ich hätte gesagt, wir werden hier auf die Knie gehen, wir werden so lange beten, bis wir einig werden. Und Freunde, das ist unser Anteil in der Heiligung. Wir müssen was tun. Wenn wir feststellen, dass ich einen Bereich in meinem Leben habe, ich nenne es nicht eine Baustelle oder ein Problem. Es steht in Offenbarung, keine Lügner, keine Feigen, keine Diebe werden in das Reich Gottes hineingehen. Und wir müssen die Sünde ernst nehmen. Und das ist mein Vortrag lautet eigentlich, Und ich stolperte über die Zunge, weil ich versuche, Zeit zu gewinnen, indem ich schneller rede, aber es funktioniert nicht. Der Vortrag lautet: Inwiefern ist Jakobus ein vorbildlicher Hirte? Und ich habe 6 Stichpunkte aufgeschrieben. Eine ist, dass er konfrontierte sie mit der Ernsthaftigkeit ihrer Sünde. Was nannte er Freundschaft mit der Welt? Ehebruch. Ihr Ehebrecherinnen. Freundschaft mit der Welt ist in Gottes Augen Ehebruch. Es ist auch in Gottes Augen Feindschaft ihm gegenüber. Wir verniedlichen ständig die Sünde. Das tut ein guter Hirte nicht. Und ein guter Hirte predigt gegen einzelne Sünde. Das wird seit meiner Kindheit nicht mehr gemacht. Es ist selten, dass in einer Gemeinde das über konkrete Sünde gepredigt wird. Spätestens in Kolosse und Epheser muss man die einzelnen Sünden, die aufgelistet werden, dagegen predigen. Das Gewissen von Menschen ist überhaupt nicht mehr mit dem Wort Gottes und mit dem Empfinden Gottes sensibilisiert. Das Gewissen ist stumpf. Also unterwerft euch Gott, widersteht dem Teufel, naht auch Gott. Und was wird Gott tun? Wenn wir uns Gott nahen, er wird sich uns nahen. Wer naht wem zuerst, laut diesem Formel hier? Wir müssen unseren Anteil in der Heiligung tun. Keiner wird das für euch tun. In der Seelsorge, manchmal wünschte mir wirklich häufig, dass ich 1 Liter Blut spenden konnte, dass das da bei Ihnen reinkommen konnte und dann plötzlich hätten Sie Glaube, Liebe und Hoffnung. Das wäre super, aber es funktioniert so nicht. Wir sagen Ihnen, was wir denken, Jesus Ihnen sagen würde, wenn er im Raum wäre. Und wir wollen Ihnen ermutigen, aber auch ermahnen und die Ernsthaftigkeit Ihrer Lage klar machen. Aber in aller Liebe müssen wir Ihnen sagen, aber jetzt bist du am Zug. Jetzt musst du Schritte machen. Jetzt musst du was tun, dass du aus diesem Loch rauskommst. Und das sagt Jakobus: Naht euch zu Gott, widersteht dem Teufel. Gott wird zu euch kommen. Tut Buße, fühlt euer Elend, demütigt euch vor dem Herrn, sagt er hier. Das ist unser Anteil in der Heiligung. Ihr wollt alle nach Hause, ich verstehe das. Ich möchte auch nach Hause, aber ich möchte lieber euch 6 Punkte vorlesen. Inwiefern ist Jakobus ein vorbildlicher Hirte? Jakobus ist deshalb ein vorbildlicher Hirte, weil er die Schafe Jesu ermahnt hatte, richtig mitten in Anfechtungen zu denken, Kapitel 1. Dazu ermahnte sie, mit Gott zu reden. Wenn es ihnen gut geht, wenn es ihnen schlecht geht, rede mit Gott. Er sagte ihnen, das Glauben bringt was. Genau das, was Benedikt gepredigt hat. Jakobus zeigt ihnen, wie sie ihre Herzen stark machen sollen. Sie sollen den Ausgang der Propheten im Alten Testament sich anschauen. Sie sollen sehen, wie die Anfechtungen Hiobs ausgegangen sind, mit welchem Ziel Gott diese Prüfungen in seinem Leben gebracht hat. Viertens, Jakobus greift auch Partei für Gott. Er korrigiert falsches Denken, auch in dem Leben von Christen, die viel leiden. Er hat kein falsches Mitleid mit ihnen. Er tritt auf, genau wie Elihu gegen Hiob. Ist es euch aufgefallen, dass Elihu, der Jüngste von denen, der als Letztes gesprochen hat, was er ihnen gesagt hat, Gott hat das fast 1:1 wiederholt, als Gott mit ihm geredet hatte. Und er sagte Hiob an einer Stelle, ich wünschte, Gott würde dir noch mehr Leiden zufügen, sagt Elihu zu Hiob, wenn du so töricht über Gott redest. Also er war eifrig für Gott und er hat Partei für Gott ergriffen. Und das war nicht lieblos von Elihu. Im Gesamtzusammenhang, im Licht alles, was er gesagt hat, diese Aussage war nicht verkehrt. Aber er musste Hiob sagen, ich gönne es dir nicht als Seelsorge, dass du Gott die Schuld für deinen Zustand gibst. Es ist nicht seine Schuld, es ist deine Schuld. Fünftens, er konfrontierte Heuchelei und Selbstbetrug. Er hat Sünde beim Namen genannt und hat sich nicht davor gescheucht, ins Gericht mit den Kindern Gottes, im Auftrag Gottes zu gehen. Er hat dabei die Hässlichkeit der Sünde klar dargestellt. Denn wir Menschen verniedlichen gerne die Sünde. Sechstens, Jakobus hat nicht allein die Sünde im Leben der Kinder Gottes offengelegt. Er hat ihnen gesagt, was die Ursache ist und wie sie gegen diese Ursache kämpfen können. Gott gibt desto größere Gnade. Lass uns beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir diesen Zugang zu deinem Wort haben. Wir haben unsere Orientierung als Gemeinden verloren. Wir trauen uns nicht mehr, mit diesem Tonfall, mit dieser Stimme, mit dieser Freimütigkeit, wie ein Prophet, mit deinen Kindern zu reden von der Kanzel. Es wird auf Eierschalen gegangen, man ist übervorsichtig, man hat Angst, dass dieser oder derjenige beleidigt wird, und wir greifen nicht Partei für dich ein. Teilweise sind wir auch nicht die Vorbilder, die wir sein sollen, was Alexander Strauch uns nahegelegt hat, dass das unsere Strategie sein sollte, ein Vorbild in allem. Vater, ich bitte, dass alle Vorträge, die wir diese paar Tage auch in der Präkonferenz gehört haben, lass das Frucht bringen, Herr. Auch die kleinen Andachten von Matthäus und auch von Thomas, lass diese Andachten Früchte bringen, dass wir uns daran erinnern, dass wir auch Schafe sind als Hirten und dass wir auch einen Hirten haben. Was für ein Trost! So viele kostbare Wahrheiten auch in den Liedern, die wir gesungen haben. Herr, lass diese Konferenz langhaltig wirken in uns. Das ist unser Gebet, Herr. In Jesu Namen. Amen.
Das war ein Podcast der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. An mehreren Standorten in Deutschland und der Schweiz kannst du dich zu Lehrgängen wie Bibelkunde, Auslegungspredigt, Musikdienst und biblischer Seelsorge anmelden. Mehr Informationen dazu findest du unter ebtc.org/podcast.